Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Da war es doch noch ein Deutscher bei der PDC WM 2020 und damit herzlich willkommen zum 10. Tag des Shortleg Podcasts. Ja, Nico Groth ist die letzte verbliebene deutsche Hoffnung, denn Max Hopp ist leider an diesem 10. Turniertag ausgeschieden und darüber rede ich jetzt heute diese Ausgabe mit Lutz Wöcken, der ist wieder aus London live zugeschaltet. Hi Lutz.
Hi Marvin.
Ja, ihr könnt den Short-Like-Podcast weiterhören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Google Podcast und so weiter. Natürlich auch auf unserem YouTube-Channel von Daten.de. Alle Infos, weil noch viele gefragt haben, wo gibt es diese Infos, was machen wir eigentlich mit dem Podcast, die gibt es auf www.daten.de/shortleg. Ja, Lutz, wie ist deine Stimmung so nach diesem heutigen Tag, wo nur noch ein Deutscher jetzt im Turnier verblieben ist?
Naja, wenn man auf morgen guckt, dann doch mit großer Vorfreude. Ich freue mich sehr auf das Match, aber du meinst natürlich, dass es nur noch einer ist. Ich war doch recht enttäuscht von dem Match, vielleicht auch ein bisschen von Max, aber das Match an sich, ich habe auch da gestanden, der erste Satz war vorbei, der zweite Satz war vorbei und ich dachte so, ey, irgendwie ist man jedes Jahr hier und wünscht sich diese Situation, dass es dann mal um Achtelfinaleinzug geht mit einer guten Perspektive, nicht wie im letzten Jahr gegen Van Gerven, sondern wirklich mit einer guten Chance und irgendwie hat dieses Match nie richtig gezündet und auch es waren zwar viele deutsche Fans in der Halle, aber ja, es gab so, ich sag mal, alle 3, 4, 5 Minuten gab es so Maxi-Maxi-Hopp-Gesänge, aber da, ich hatte den Eindruck, da war keiner so richtig in dem Spiel auch drin. So Szenen, Labanauskas mit einer 180 und dann Max kontert mit einer 140, bleibt dran, da hatte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Emotion auch reinkommt und vielleicht auch von den Fans, von den Zuschauern, aber das ist in die Richtung nicht passiert, es ist aber, das muss man auch ehrlicherweise sagen, auch nicht in die andere Richtung passiert, war jetzt auch nicht dass Max den Laden hier angezündet hat. Das, ich will nicht sagen, plätscherte alles so dahin, aber ja, es war eigentlich der Bedeutung dieses Matches aus deutscher Sicht, war es nicht angemessen. Dann auch Nachmittagssession ist sowieso immer ein bisschen weniger Action als abends. Ja, ich fand es enttäuschend und was die Leistung von Max angeht, seine Hater werden wahrscheinlich sagen, ja, typisches Max-Hopp-Match, mal wieder einige Chancen gehabt, aber am Ende dann doch nicht durchgekommen. Mir schrieb heute schon ein Kollege, das Bayer Leverkusen des Darts. ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, die Bewertung, dass es so ein typisches Max-Hopp-Match war, denn ja, es war ja deutlich mehr drin gegen Darius Labanauskas und der hat es eindeutig auf den Doppeln verloren. Ich glaube, da müssen wir nicht lange hin und her analysieren. Er war in entscheidenden Situationen nicht da und hat generell auf den Doppeln einfach zu viel liegen lassen.
Definitiv war es eine unnötige Niederlage, denn ja, man hat halt mit Labanauskas einen Gegner gehabt, der jetzt hier ein 91er Average spielt in der dritten WM-Runde. Ja, viel mehr bekommt man da eigentlich nicht angeboten und Labanauskas ist ja auch keiner, der einem jetzt hier in Grund und Boden scored. Hat er heute auch nicht gemacht, der kommt dann über die Doppel. 50% ja. Getroffen, mega stark natürlich. Am Ende würde ich trotzdem sagen, auch der verdiente Sieger, weil er einfach dann mit einem guten Timing auch dann die Dinger zugemacht hat. Und ja, bei Max hatte ich auch das Gefühl, dass der irgendwie nie so seinen Faden gefunden hat. Also ich fand im ersten Satz, habe ich gesagt, nach dem ersten Satz, der ist da. Weil ich dachte, zum Benito-Match super gesteigert. Der erste Satz hat wirklich fokussiert. 3-1 gegen die Darts gewonnen und dachte, okay, wow, das ist der Haupt, den ich sehe. Aber trotzdem wirkte er immer noch irgendwie verkrampft auf mich.
Ja, Du hast recht, also 97er Average war es, glaube ich, im ersten Satz, wirkte sehr stabil, hat das nachher auch selber so gesehen, also hat das so bestätigt auch, dass er sich sehr gut gefühlt hat im ersten Durchgang und im zweiten fing es dann schon an, erinnere ich mich, der hatte zwei Darts, glaube ich, zum Break über die Doppel-10, meine ich war es, ja, die hat er beide vergeben und das war so, ab da ging es eigentlich bergab und dann kam ein Fehler und ein verpasstes Doppel ans andere und dann gab es einen Satz, ich weiß es gerade nicht, ob es der dritte oder der vierte war, da hat Labanauskas einmal richtig aufs Gas gedrückt, hatte auch einen, ich glaube, 110er oder 112er Average. Das war dann die Vorentscheidung und negativer Höhepunkt dann die, ich glaube, es war die Doppel 14, ne? Die ja dann in die Single 11. Das darf einfach nicht passieren. Also muss man dann, so ehrlich muss man auch sein, beim vielleicht wichtigsten Match von der Wertigkeit seiner Laufbahn, auch wenn er auf der European Tour ja schon mal im Finale stand, aber dennoch würde ich das jetzt höher bewerten, weil ich glaube, dass ihm das auch sehr wichtig ist, der erste Deutsche zu sein, der dieses Achtelfinale bei der WM erreicht, wäre ja auch die logische Konsequenz als Rekordteilnehmer und einziger gesetzter Deutscher hier. Dann darf sowas einfach nicht passieren. Da musst du an so einem Tag dann auch eine andere Leistung abrufen. Und er hat ja sogar hinten raus die Chance dann nochmal gekriegt, wo Labanauskas dreimal auf der Doppel 16 seine Matchstarts vorbeisetzt. Und ihn dann eigentlich auch, er macht dann ja das 2-2 im sechsten Satz. Und Labanauskas hat dann, ich glaube, überhaupt kein Triple mehr erstmal getroffen. Also zwei Aufnahmen, drei Aufnahmen ohne Triple, irgendwie sowas, zumindest gefühlt.
Max auch und, dann im letzten Leck dreimal nur 60 gescored.
Ja, und genau, und das kann da nicht sein. Da ist dann nicht zu bestrafen und dieses Momentum dann nochmal für sich zu nutzen, weil wenn er dann das 3-3 nach Sätzen macht, ja, dann geht er natürlich mit einem riesen Vorteil in den dann entscheidenden siebten Satz. Ja, aber ja, er hat dann selber seine beiden Chancen liegen lassen, seine Matchstarts und seine Satzstarts. Ja, und dann hat er das dann auch verdient verloren, muss man ganz klar so sagen. Und er hat das Match eigentlich genauso analysiert, wie wir es jetzt auch so zusammengefasst haben. Ich habe danach noch kurz mit ihm sprechen können und habe ihn dann auch noch gefragt, wie er denn die WM jetzt so für sich bewertet. Und ich dachte eigentlich, dass er sagt, gerade nach dem verlorenen Match, ja, irgendwie alles doof und so. Aber nö, er sagte grundsätzlich, ist okay, ordentlich. Und ja, er hofft jetzt, dass er 2020 ein gutes Jahr hat und dass Nico morgen die deutsche Fahne weiter hochhält. Das waren so seine Worte. Also er war schon sehr, sehr aufgeräumt und ja, eloquent wie immer und hat da seine Gefühle, glaube ich, so ein bisschen unter Verschluss gehalten.
Ja, ich war auch tatsächlich auch überrascht, denn er hat sich im Interview beim Kollegen Töne bei Sport 1 eine 2- gegeben für dieses Spiel. So eine Note hätte ich jetzt ihm persönlich nicht gegeben, also im Zweierbereich habe ich es definitiv nicht gesehen, denn er kann ja deutlich mehr. Ich meine, also ich finde einfach, er hat jetzt die nächste Chance verpasst, den nächsten Schritt auch in seiner Karriere zu gehen, und da denke ich, sollte man schon fragen, warum hat es denn dann wieder nicht gereicht? Klar, also wenn ich jetzt Internet schaue, was da wieder an Hatern rüberkommt, ewiges Talent, bla bla, man muss natürlich auch noch festhalten, der Junge ist echt noch jung, ja, und keiner steht so weit oben in seinem Alter wie Max Hopp. Stefan Desvane ist so ungefähr, sag ich mal, so in den Ranglisten in seiner Nähe, der im gleichen Alter ist. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass da war einfach wieder mehr drin heute. Und es ist wieder so eine verpasste Chance. Ich meine, jetzt hat Gabriel Clemens das in der ersten Runde gegen Benito van der Pas nicht geschafft. Aber ich bin trotzdem der Meinung, hätte heute ein Gabriel Clemens gegen Labanauskas, hätte er gewonnen. Denn der kann halt sein Spiel irgendwie aufdrücken und überhaupt fehlt mir einfach noch dieses... Ich dominiere dieses Spiel. Also ich zeige hier, ich bin Max Hopp und du musst sehen, dass du irgendwie mitkommst.
Also einmal noch zu dieser Note, 2-, das wundert mich auch gerade total, weil ich habe jetzt direkt das Zitat, was er mir gegeben hat, nochmal nachgeschlagen. Er hat mir gegenüber gesagt, meine Leistung in den Schlüsselmomenten ließ zu wünschen übrig. Und dass er in den entscheidenden Momenten eben unglaubliche Fehler gemacht habe. Deswegen wundert mich, dass er sich da eine 2- gegeben hat, weil so klang sein Fazit jetzt bei mir nicht. Eher wie eine 4+, sowas in der Richtung. Und das war es auch, glaube ich. Und zu dem anderen, vielleicht ist Max zumindest jetzt, ich weiß nicht, was in 2-3 Jahren ist, aber vielleicht ist er einfach auch nicht oder noch nicht besser als das. Er wird immer an einer unfassbaren Erwartungshaltung gemessen und nicht an der Realität. Das habe ich letztens irgendwann mal geschrieben. Allerdings schürt er das ja auch selber. Also wenn man ihm zuhört, dann hat er auch selber diesen Anspruch. Er will der beste Jugendspieler sein im Ranking. Er nimmt Worte wie Top 16, Top 10 in den Mund. Findet das natürlich auch geil, wenn andere Leute schon eine Prognose wagen, andere Profis eine Prognose wagen, dass Max Hopp irgendwann ein fester Bestandteil in der Premier League sein wird und so weiter. Aber lass uns doch erstmal mit kleineren Schritten anfangen. Ne? Also lass uns mal eine Konstanz reinbringen. Lass uns mal auf einem Major-Turnier mal ein Viertelfinale erreichen oder ein WM-Achtelfinale mal erreichen. Das ist ja alles noch nicht so passiert. Also ja, und was du sagst, Gaga Clemens, glaube ich auch. Dem hätte ich auch bei diesem Turnier deutlich mehr zugetraut, weil er eben auch diese Konstanz hat. Und wie du völlig richtig sagst und euch zum ersten Mal sagst, er auch diese Qualität hat, ein Spiel zu dominieren und seinen Gegner reagieren zu lassen. Und bei Max ist es meistens andersrum, ja.
Bevor wir das Spiel abschließen, doch noch die Frage, denn was kann Max denn noch verbessern? Weil seine Technik an sich zum Beispiel, finde ich ja, die ist ja wirklich sehr gut. Also, aber trotzdem hat man heute auch oft gesehen, war er weit auch vom Triple entfernt. Also wenn man verfehlt war, die waren mal weit über dem Triple Field, dann waren sie mal weit unten drunter. Also mir wechselt er immer noch zu selten auch durch das Board. Also Triple 19 trifft er eigentlich ja sehr gut, aber geht sehr, sehr selten drauf. Ist wirklich sehr stur auf der Triple 20, wo ich dachte, okay, er kann es doch eigentlich, muss es doch auch sehen, dass es manchmal vielleicht mal besser wäre, die Triple 19 mit reinzunehmen, weil alle Leute, die wirklich super Erfolg haben, also ein Van Gerven ist ja auch am Meister des Around the Boards. Und das traue ich Max ja auch zu.
Er spielt ja mittlerweile, also ist mir heute Abend auch wieder aufgefallen, konstant 20, 19, 18. Also er hat ja wirklich eigentlich in jedem Leg oder fast in jedem Leg eine Aufnahme dabei, wo er 20, 19, 18 Round the Board spielt. Das hat er auch exklusiv. Also das macht in der Häufigkeit, glaube ich, keiner. Ich habe Max gefragt, also weil wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass es an dieser Konstanz fehlt, wie man das trainieren kann und wie man das reinkriegen kann. Und er hat da auch nochmal das Material mit reingeworfen. So eine richtig klare Antwort habe ich da auch nicht gekriegt oder sie ist mir jetzt entfallen. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sollte er erstmal abstellen, solche Mega-Bolzen rauszukriegen, wie diese Szene Doppel 14 und das Ding geht in die Single 11. Denn
passiert
sowas,
ihm öfter.
Ja, genau. Das passiert ihm ja wirklich relativ häufig, muss man echt sagen. Da ist eine Konstanz da und die sollte man erstmal rausnehmen, weil das sind brutal wichtige Situationen, die am Ende halt so ein komplettes Match auch entscheiden können. Also so banal sich das anhört, aber damit anzufangen, wäre vielleicht mal das Richtige. Und das ist in meinen Augen eine reine Konzentrationsfrage.
Gut, dann lassen wir das mal so stehen und schließen das Thema Max Hopp für heute ab und schauen uns mal die anderen Spiele an, die in diesem ersten Drittrundentag der WM ausgetragen worden sind. Da war der Auftakt in die dritte Runde am Nachmittag, das Match zwischen Johnny Clayton und Stephen Bunting. Das hat Bunting klar und deutlich mit 4-0 gewonnen. Clayton kam irgendwie gar nicht rein. Das war schon überraschend deutlich.
Ja, hat mich auch so überrascht. Ich bin vorher noch von einem Kumpel nach einem Wetttipp gefragt worden, habe gesagt, boah, das wird ein ganz enges Ding am Ende, Bunting, aber glaube ich vorn. Letzte stimmte, das erste nicht. 4-0, Stephen Bunting, ich habe vor, weiß gar nicht, 2-3 Tagen kurz mit ihm mal gesprochen, wo er gesagt hat, er ist in der Form seines Lebens. Also, dass er noch nie so gut vorbereitet in ein Major-Turnier gegangen sei wie jetzt. Das sagen zwar viele Spieler hier, aber bei ihm war es wirklich überzeugend und heute passte ja auch die Leistung dazu. Michael van Gerven hat es gerade auch nochmal gesagt, ich muss mich echt in Acht nehmen bei meinem Achtelfinale, denn Steven ist in der Form seines Lebens. Also sieht es genauso, hat auch das Match ein bisschen verfolgt gegen Johnny Clayton heute. Und was ich ganz interessant fand bei Bunting, er hat erklärt, dass Jürgen Klopp daran, an seiner Entwicklung, an seiner, ja, ich glaube, er hat sogar gesagt, Leistungsexplosion, einen großen Anteil trägt. Liverpool sei sowieso immer für ihn Inspiration gewesen. Fan, Steven Gerrard, früher ist er ein Riesenfan. Und hat ja auch diesen Tweet gekriegt, hast du wahrscheinlich auch gesehen, von Jamie Carragher vor der WM, wo sie ihm nochmal so einen Support aus Liverpool mitgegeben haben für die WM. Und er sagt, das, was Klopp aus dieser Mannschaft, aus seinem Club gemacht hat, das hat ihm gezeigt, dass alles möglich ist. Und er hat sich das Ziel gesetzt, ganz klar hier Weltmeister zu werden und hat auch so trainiert und ist so hier hingekommen. Und ja, zumindest heute hat er sich, ich will nicht sagen, wie Weltmeister präsentiert, aber viel besser kann er sich eigentlich nicht präsentieren und hat zumindest eine Mini-Chance in der Form gegen Michael van Gerven dann auch.
Schade, dass das bei Max und bei Wim von Beinefeld nicht so gut geklappt hat, denn die haben ja mit Klopp vorher auch gespielt. Dart gespielt, da hat es dann irgendwie dann nicht so die Auswirkung gehabt, die das Verbandding jetzt irgendwie hatte. Eigentlich schade, weil wenn man sich das Draws anschaut, wir haben dann ein Viertelfinale zwischen Achtelfinale zwischen Darius Labanauskas und Steve Beaton, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber da war halt auch wieder mega viel drin, auch im Draw. Das ist dann immer etwas schade, wenn man es im Nachhinein so sieht, was da alles möglich gewesen wäre. Ja, dann aber noch zum dritten Spiel des Nachmittags, denn das war für mich das beste Spiel am Nachmittag zwischen Nathan Espinel und Christoph Ratajski. Da ging es ordentlich hin und her, da war Zug drin. Ratajski hat gekämpft, aber am Ende war Espinel dann doch der emotionalere mit dem besseren Ende.
Ja, war für mich auch das beste Spiel, das nicht nur des Nachmittags, sondern eigentlich des ganzen Turniertags. Das Einzige, was richtig geknallt hat und wo auch in der Halle richtig was los war, Ratajski fand ich brutal stark. War letztes Jahr, habe ich glaube ich schon mal gesagt, hier war so mein Geheimtipp, den hätte ich echt weit vorne erwartet, da hat das nicht hingekriegt. Diesmal hat er es hingekriegt, bisschen unglücklich ausgeschieden, hat sogar Emotionen heute gezeigt. Also das war ja auch dann, hat ja dokumentiert, was in diesem Match drin war. Und Espinel, finde ich nicht zufällig am Ende die Nase vorn, denn er macht da auch wirklich nervlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat auch nochmal nach dem Match gesagt, wie wichtig seine Familie ist. Seine Frau, ich glaube, die sind verheiratet. Und seine Tochter saßen da unten und die Tochter hat immer wieder auch reingerufen, ihn angefeuert und er sagte, das sei brutal wichtig in der entscheidenden Phase für ihn, für sein Mindset gewesen. Und ist dann ja nach dem Sieg auch direkt zu ihr runter und seine Frau stand da und wollte ihn umarmen, aber er ist erstmal zu seiner Tochter und hat die gedrückt und geküsst und war ganz glücklich. Also Nathan Espinel gefällt mir sehr gut, weil der auch richtig geprüft wurde schon und da durchgekommen ist und einen sehr guten Eindruck im Kopf auch auf mich macht.
Da bin ich absolut bei dir. Also es ist alles kein Zufall mehr, was Espinel da spielt. Also der hat wirklich eine rasante Entwicklung hingenommen. Das muss man so konstatieren. Man könnte jetzt in der nächsten Runde auf Gary Anderson treffen, der dann ja jetzt am Montag noch ran muss in der dritten Runde. Das könnte auch richtig knallen, dieses Spiel. Gut, das war's zum Nachmittag. Kommen wir in den Abend und da ging es los mit einer, ja doch, einer kleinen Überraschung, würde ich auf jeden Fall sagen. Denn James Wade ist ausgeschieden. Hat gegen den Altmeister Steve Beaton 2-4 verloren. Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil eigentlich hat Beaton das gemacht, was Wade oft mit seinen Gegnern macht, einfach die Fehler gnadenlos bestraft.
Ja, hat er auch selber gesagt danach. Also jedes Mal, wenn Wade ein oder zwei Doppelfelder verpasst habe, sei er da gewesen und hätte das bestraft. Das hätte hundertprozentig funktioniert. Genauso war es. Und ich weiß, ich gelte ja in gewissen Kreisen, gerade bei euch auch im Forum, so als Wade-Hater. Deswegen muss ich ja ein bisschen aufpassen. Aber das fand ich heute auch wieder unter aller Sau. Hast du die Szene gesehen, wo er vom Board geht und eben nicht so...
Ja, ich hab's gesehen. Ja.
Und erstmal übers Oki quasi geht auf Steve Beaton zu und biegt vorher kurz ab. Und Steve Beaton muss dadurch abbrechen und erstmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Was soll das? Also ich finde es so schlimm, jedes Mal. Also dieser Typ regt mich dermaßen auf. Und ich habe die Szene, also ich habe das halbe Match habe ich in der Halle geguckt und die andere Hälfte, weil ich da auch noch ein bisschen, Max Horb da noch ein bisschen was zu schreiben hatte, ein paar Nachdreher noch hatte, habe ich dann im Medienzentrum geguckt und da saßen bestimmt 20, 25, 30 Leute. Und da war eine Stimmung, jetzt kann man sagen, okay, die haben es einfach alle dem alten Steve Beaton gegönnt, dem Bronze Adonis. Aber es mag auch daran gelegen haben, dass der ein oder andere britische Journalist auch nicht so gut auf James Wade zu sprechen ist. Also da war richtig, wenn Beaton Leck gewonnen hat oder dann auch ein Satz, da war richtig Ali Pelli Flair, so im Miniaturformat. Da waren die Sympathien klar verteilt. Und auch aufgrund dieser einen Geschichte wieder hat es mich dann am Ende auch, muss ich bei aller Neutralität, muss ich das sagen, hat es mich wirklich gefreut, dass A, Beaton es gewonnen hat und B, Wade es auch verloren hat. Weil ich mag sowas einfach nicht, das ist unsportlich.
Ja, Lutz wirkt auf jeden Fall ein Waiter, der Anführer, der Waiter. Aber Premier League könnte für Wade jetzt auch sehr, sehr eng werden, würde ich mal sagen, trotz der Prototitel in diesem Jahr waren ja einige dabei, aber ich glaube, das wird ihn auch gar nicht so sehr jucken. Also Wade schätzt sich da auch so ein, dass er sagt, okay, da bin ich ja nicht dabei, bei der Premier League war ich ja auch schon mal ein Jahr nicht und hat mir ganz gut getan. Ich glaube, ja, da könnte es ja eng werden.
Ja, aber er hat nach seinem Zweitrundensieg hat er eine Pressekonferenz geben müssen als Sieger, die er ja auch vorzeitig abgebrochen hat, mal wieder. Und da wurde er befragt, wie er seine Chancen sieht, Premier League. Und seine Aussagen waren, das Wichtigste ist die Familie. Er habe eine wunderschöne Frau und einen tollen, fantastischen Sohn. Und mit denen Zeit zu verbringen, sei er auch wunderbar. Die PDC und die dafür zuständigen Gremien werden auf jeden Fall die besten Spieler auswählen. Und jetzt kommt's. Und wenn ich nicht dabei wäre, wäre das eine Schande. Also
du schluckst ihn doch, anscheinend.
Ja, aber er hat immer wieder betont, er hat auch viel drüber gesprochen, er hat immer wieder betont, wie egal es ihm ist, wie lustig er es immer fand zu beobachten, wie wichtig das anderen Spielern sei, in der Premier League teilzunehmen. Bei ihm sei das ja nie so gewesen. Sein Wohl und Wehe hängen nicht davon ab, ob man jetzt Premier League spielt oder nicht. Aber hat dann eben immer noch einen Nachsatz gebracht, dass er ja wohl da reingehört und wer denn sonst außer ihm. Und ja, also ich glaube schon, dass der da sehr gerne rein möchte, aber auch weiß, dass das jetzt mit dem Aus heute nichts wird, denke ich.
Ja, derjenige, der danach auf die Bühne kam, war Kim Heilbrechts, der gegen Danny Noppert gespielt hat. War für mich ein überraschend gutes Spiel, vor allen Dingen, weil Heilbrechts wirklich durchaus an alte Zeiten angeknüpft hat. Sehr emotional und am Ende auch mit 4-2 der verdiente Sieger.
Ja, ist für mich die Überraschung des Turniers, neben Fallon Sherrock und Nico Kurz. Für mich war Kim Heilbrechts klares Erstrundenaus. Ich glaube, es war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Gerd Nentjes. Ja, da hatte ich schon Nentjes vorne gesehen, war ja auch ein knappes Match. Aber dass der so durchgeht und vor allem, dass er auch so spielt, dass der Hurricane wieder an alte Premier League-Leistungen hier oder Zeiten anknüpft, hätte ich nicht gedacht. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich nicht geglaubt hätte, dass er überhaupt noch mal irgendwann wiederkommt. Es war so ein stetes Bergab in letzter Zeit. Und er kommt jetzt so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche.
Und ist ja auch in einem sehr interessanten Draw-Bereich auf jeden Fall. Also da ist einiges möglich, weil er eben halt mit Rob Cross die 2 rausgekickt hat.
Ja, absolut. Ja, also da geht einiges. Eine Runde ist jetzt mindestens noch drin.
Nächster Gegner wäre nämlich Nico Kurz oder Luke Humphries. Da kommen wir dann in wenigen Sekunden zu. Aber ein Match fehlt uns noch vom Abend. Das war das letzte, das war auch das schnellste des Tages. Denn Michael van Gerwen hat gegen Ricky Evans gespielt. Gut, Spiel mit Evans, die sind von vornherein immer sehr schnell. Denn der bekanntlich der schnellste Werfer, Ricky Evans, war wieder ein wahnsinniges Tempo. Aber Evans hatte durchaus seine kleinen Chancen, die er dann nicht genutzt hat. Und dann hat van Gerwen aber auch wieder gnadenlos bestraft.
Ja, also ich glaube, dass Ricky Evans genau das Spiel vorher so auch erwartet hat, dass er diese ganz wenigen Chancen bekommt und wusste, dass er genau diese nutzen muss. Er hat es vielleicht in ein oder zwei Situationen getan, aber ansonsten, ja, wenn du dann nur einen Dart hast, übers Bull dann auch, das triffst du halt nicht immer. Also da hätte wirklich ein Sahnetag für ihn da sein müssen, um da jetzt eine Chance zu haben. Ich fand Michael van Gerwen beeindruckend, auch gerade nachdem er so ein bisschen gestruggelt war bei seinem Zweitrundenmatch gegen Jelle Klaassen, hat er jetzt heute gezeigt, was er drauf hat, in welcher Form er ist. Und ich habe da unten gestanden, habe die ganze Zeit nur gedacht, bitte diese Form konservieren, dann Gervin Price bitte auch in Topform sein und dann möchte ich die beiden im Finale sehen. Was für ein Fest.
Gut, das war es dann zum 10. Tag. Match of the Day war für dich richtig
verstanden. Warte, noch ganz kurz.
Willst du was anfügen? Gerne.
Ja, zu Van Gerwen, weil der sich gerade auf der Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, hat sich beschwert über die Kameraleute.
Ja, hat er was auch gesagt, ja.
Ja, okay, hat er, dann bist du ja im Bilde, aber vielleicht sagen wir es noch kurz. Also ihn habe es total genervt, dass sich wie beim World Grand Prix er sagte die Kameraleute, aber ich glaube, er meint die Kameras, ne? Dass da gezoomt wird und die leicht schwenken während seines Wurfs. Und das habe ihn total gestört, hat er auch nochmal in aller Deutlichkeit auf der Pressekonferenz gesagt. Mal gucken, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen haben wird.
Gut, Match of the Day war für dich Aspinall Ratajski, das hatten wir schon geklärt. Player of the Day, vielleicht Steve Beaton?
Nee. Ich würde echt Van Gerwen sagen in dem Fall, weil der mich wirklich sehr, sehr überzeugt hat.
Gut,
das ist ein bisschen langweilig vielleicht, ja. Ich hätte jetzt auch Nathan Aspinall nehmen können. Ja, aber Michael van Gerwen war wirklich heute brutal stark und in der Form ist schwer sich vorzustellen, wie der ein Spiel verlieren soll.
Dann schauen wir auf den morgigen 11. Turniertag, der letzte vor der dreitägigen Weihnachtspause. Da geht es dann am Nachmittag los mit Nico Kurz. Die letzte deutsche Hoffnung, die gegen Luke Humphries antreten wird. Zudem Edwin Lewis gegen Dan Webster und Luke Woodhouse gegen Dimitri Vandenberg. Ja, Lutz, was traust du denn dem Nico morgen zu gegen Humphries?
Tja, genauso wenig oder so viel wie vor den letzten Matches auch. Wobei gegen James Wilson hatte ich schon gedacht, dass er eine kleine Chance hat, wenn er nicht zu nervös ist. Ich glaube, wir wissen mittlerweile, dass es nicht passieren wird, dass man nach 4, 5, 6 oder 7 Sätzen mit ihm irgendwo sitzt und sagt, Mensch, ja, war wohl doch die Aufregung heute oder so. Das wird nicht passieren. Also der ist jetzt das dritte Mal da oben, hat beide Male gezeigt, dass ihn das alles offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Er sein Spiel da eiskalt ans Board bringt. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, dass Luke Humphries so heiß ist, also hat jetzt ja auch schon eine längere Pause gehabt, hat ja sehr früh seine Matches gespielt, aber da fand ich den einfach brutal stark, also für mich immer noch Humphries, Vatimena auf jeden Fall unter den Top 3 bei dieser WM. Ich glaube, dass Humphries momentan einfach zu stark ist. Ob er diese Konstanz hat, jetzt auch ein drittes Match, also Humphries, nochmal so ein drittes super starkes Match da auf die Bühne zu kriegen, das wird man sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat Nico auf jeden Fall eine Chance, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der seinen Stiefel wieder runterspielen wird.
Denke ich auch, auf jeden Fall. Was ich aber auch vermute, ist, dass Humphries auch wieder so ähnlich auftreten wird, auch wenn er jetzt damit umgehen muss, eigentlich, dass er in dieser Runde der Favorit ist gegen Nico Kurz. Das denke ich schon, das kann man so von der Papierform her sagen. Ist auch eine große Chance wieder für ihn, ins Achtelfinale einzuziehen. Aber er hat natürlich auch schon Rob Cross auf der Bühne geschlagen. Also ist, glaube ich, auch einer, der da nicht so Probleme mit hat, jetzt irgendwie in der Favoritenrolle zu sein. Aber ich glaube schon nicht, dass es hier so ein 4-0 gibt. Ich glaube schon, das wird schon, ja, so ungefähr so Labanauskas-Hopf von der Ausgeglichenheit sein. Wäre zu hoffen, dass das Nico halt wieder gut reinfindet. Denn Humphries ist auch ein recht flotter Spieler. Wird schwer. Also 0-2 will ich ihn nicht sehen, sag ich mal, gegen Humphries. Dann wird es, glaube ich, schwer, wenn er mit Confidence spielt. Aber ich traue Nico auch einiges zu. Also ich sehe nicht, warum Kurz jetzt hier keine Chance haben sollte in dem Match.
Nee, also eine Chance hat er auf jeden Fall. Die hat sowieso, glaube ich, bei diesem Turnier, wenn wir jetzt mal Van Gerwen rausnehmen, hat die sowieso jeder Spieler. Und Nico hat zweimal gezeigt, dass er sein Spiel hier auf der Bühne bringt und sich nicht beeindrucken lässt von den äußeren Umständen. Also das wird er morgen auch zeigen, da bin ich mir, wie gesagt, relativ sicher. Und er hat ja auch nichts zu verlieren. Also selbst wenn er morgen 0-4 hier untergeht, dann hat er eine maximal erfolgreiche WM gespielt. Ich freue mich sehr auf das Match. Und wenn man da jetzt noch eine Runde weitergeht, vielleicht ist es dann sogar noch die nächste Runde am Ende sogar ein bisschen leichter. Weiß ich nicht.
Also wir hätten nichts dagegen. Das kann man, denke ich, so festhalten. Nach Weihnachten noch einen Deutschen im Turnier. Warum denn nicht? Dann noch zur Abendsession, denn die ist auch wirklich, wirklich sehr gut besetzt. Es geht los mit Dave Chisholm gegen Jeffrey Desvan. Gary Anderson gegen deinen alten Spezi Ryan Searle und Peter Wright gegen Sego Asada. Da fällt es mir jetzt richtig schwer, ein Match rauszupicken. Auf welches Match freust du dich denn da am meisten?
Anderson Searle, klar. Einmal, weil ich bei Gary Anderson immer noch ein Mini-Fragezeichen dahinter habe. Nathan Espin hat heute gesagt, das ist alles Blödsinn, dieses ganze Gerede. Gary macht das sehr clever. Gary ist total fit und hat sich perfekt auf dieses Turnier vorbereitet. Da ist er sich zu 100% sicher. Kleines Fragezeichen würde ich da dennoch mal stehen lassen. Und wenn Ryan Searle ja nun bis heute immer noch mit dem höchsten Turnier-Average...
Dimitri hatte gestern mehr.
Echt?
Ja, Dimitri hat 103 gespielt gestern.
Okay, alles klar. Dann den zweithöchsten. dann kann das eine sehr, sehr interessante Partie werden. Aber auch zum Schluss, Peter Wright, Sego Asada.
Upset, auch, Alert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also das wird ein schöner Abend. Das Chisnell, das waren, ja, okay, werde ich mir sicherlich auch angucken, klar. Aber die letzten beiden finde ich doch stärker. Und wo wir gerade über Averages reden, wie findest du denn die Qualität bislang eigentlich? Da ist noch gar nicht so richtig drüber geredet worden. Oder ich habe zumindest noch nichts drüber gelesen oder gehört. So der WM generell. Ja. Weil die Averages sind schon ganz schön dünn so insgesamt, oder? Wie siehst du das? Oder fehlen nur die Ausreißer nach oben?
Ja, genau. Also ich finde, dass generell das Niveau einfach auf jeden Fall enger zusammen ist, dass auch ein Qualifikant aus Indien eine 92 oder so spielen kann. Wir haben dieses Jahr keinen Average unter 80 gesehen, wenn ich mich richtig jetzt aus dem Kopf heraus erinnere. Das war in den letzten Jahren anders. Wir haben ganz, ganz viele Matches, die in den letzten Satz gehen und auch viele, auch die in eine Verlängerung gehen. Das war früher auch nicht so. Deswegen, die Spiele werden länger. Deswegen geht es, glaube ich, auf dem Average her manchmal etwas runter. Klar, die Ausreißer nach oben, die sind nicht so da. Ich hätte auch in der ersten Runde gerade von den Top Guns erwartet, dass da mehr Tan Plus Averages am Ende stehen. Generell finde ich aber, dass das Niveau angestiegen ist, weil einfach auch aber eigentlich kann 90% der Fälle, kann auch der Außenseiter mal gewinnen an einem wirklich guten Tag, wenn der Favorit wie Cross einfach nicht sein A-Game spielt. Deswegen glaube ich, dass die Qualität insgesamt durch die ganzen Touren, Asian Tour, bla bla bla, viel besser geworden ist. Und diese Averages, Tam Plus und so weiter, ja, die werden von selbst kommen. Aber man muss auch bedenken, der Druck bei der WM ist am höchsten. Es ist keine Champions League of Darts hier, wo Show-Event Nummer 1 ansteht. Mhm. Ja. Ich glaube, das muss man auch bedenken.
Ja, aber das war's. Es war ja auch in den letzten Jahren die WM. Da ging es ja auch um den Weltmeistertitel. Insofern finde ich, zieht das Argument nicht ganz. Meine Erklärung ist so ein bisschen durch diese von dir gerade beschriebene Leistungsentwicklung in der Breite, die ja da ist, dass sich dadurch auch nochmal der Druck erhöht. Denn das sagen auch so die Top-Spieler, die hier in der Pressekonferenz dann auftauchen, dass der Druck so hoch, also den Satz habe ich wirklich so oft jetzt gehört, der Druck sei so hoch wie noch nie vor irgendeinem Turnier gewesen. Weil du A, glaube ich, weißt, dass du hier wirklich gegen jeden rausgehen kannst, wenn du deutlich nachlässt. Aber auch zweitens, die schwächeren Spieler, vermeintlich schwächeren Spieler, schon alle ein Spiel mehr hatten. Ne? Also wenn du in der zweiten Runde dann antrittst, das haben auch ganz viele Spieler so bestätigt, dann sei es schon ein Vorteil, wenn du da oben schon mal gestanden hast. Das war natürlich auch in den Jahren zuvor so, nur da waren die Spieler, die dann in die zweite Runde kamen, vielleicht nicht ganz so stark und so nah dran an den Gesetzten, wie das mittlerweile der Fall ist. Das ist so ein bisschen die Erklärung, die ich mir da mache. Andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt ein Duell Mervyn King gegen Whitlock. Wir haben ein Beaton, ein Bronze Adonis, der nach 15 Jahren wieder ins Achtelfinale einzieht und zum ersten Mal überhaupt in seiner, Wayne Magler hat im Kommentar hat gesagt, der spielt seit 87 Jahren Darts, ins Viertelfinale kommen könnte. Aber da muss man sich dann auch fragen, finde ich, was will uns diese Entwicklung jetzt sagen? Also eigentlich ist sowas nicht gut. So schön die Geschichte ist und so schön man das, oder so sehr man das diesen Spielern auch nochmal gönnt, aber eigentlich ein Steve Beaton mit einer wirklich guten Chance auf ein WM-Viertelfinale. Ich meine, wir erzählen immer alle, wie brutal sich Darts entwickelt hat. Spricht eigentlich dann so ein bisschen dagegen.
Oder für Steve Beaton.
Oder, okay, im Zweifel für Steve Beaton, ja.
Wir lieben ihn ja alle, den Bronze Adonis. Ich meine, wer in dem Alter noch so gut aussieht.
Ja, ich glaube, es gibt nicht niemanden, der Steve Beaton nicht mag. Also ich habe hier niemanden getroffen und ich habe auch kenne sonst auch niemanden, der Steve Beaton blöd findet.
Der alte Fahrlehrer. Nun gut, Lutz, ja. Das soll es dann zu Tag 10 gewesen sein. Ich wünsche dir einen guten Heimflug dann ja heute. Und ja, nach Weihnachten hören wir uns bestimmt nochmal wieder. Du wirst ja die WM auch dann von zu Hause aus definitiv weiter verfolgen.
Ja, ich vermute, dass Sportsfreund Kurz über meinen Aufenthaltsort nach Weihnachten entscheiden wird. Mal gucken. Wenn Luke Humphries schlägt, kann auch sein, dass ich dann nochmal zurück nach London komme.
Das fänden wir definitiv nicht schlecht. Dann triffst ja auch Exe und Shorty, die sind dann ja auch ab dem 27. Dezember wieder in London für uns für Daten.de am Start. Ja, danke dir, Lutz, fürs dabei sein mal wieder. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Danke fürs Zuhören an euch und ja, genießt nochmal den letzten Dart-Tag vor Weihnachten. Damit danke für heute und ciao, bis morgen.
Tschüss.